Ja, mein Name ist Manuel Schönthaler. Ich bin psychologischer Berater und freier Autor beim Presseportal Frische Sicht. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mit ein paar Menschen zu sprechen, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, was gerade so in der Gesellschaft vorgeht. Habe schon mit einigen Ansprechpartnern aus der Psychologie und aus der Biologie gesprochen und habe heute Abend einen spannenden Gast bei mir, der aus der Wissenschaftsphilosophie kommt. Herr Esfeld, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Schönthaler. Vielen Dank.
Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben für dieses spannende Interview und ich bitte Sie am Anfang, sich einmal kurz vorzustellen. Wer sind Sie denn und was haben Sie für einen Hintergrund?
Ja, ich bin Philosoph. Das heißt, normalerweise treten wir Philosophen nicht so in den Medien auf, wie es zurzeit der Fall ist, sondern sind eher still am Forschen in unseren Büros und Universitäten, aber das sind halt besondere Zeiten. Und mein Gebiet in der Philosophie ist die Wissenschaftsphilosophie. Das heißt, ich beschäftige mich professionell damit, mit Wissensansprüchen, die erhoben werden. Das ist vor allen Dingen in den Naturwissenschaften der Fall. Und dann kann man gucken, was sagen die uns wirklich über die Welt aus und wo fließen einfach unsere Vorurteile damit ein. Das versucht man ein bisschen zu analysieren.
Wo
Und ich
sind
bin
Sie?
seit 2002 in Lausanne und habe vorher, also wie es sich gehört, richtig studiert, promoviert und habilitiert an verschiedenen Orten in Deutschland und war dann auch an verschiedenen Orten auf der Welt.
Sie sind aktuell als Dozent in der Universität in Lausanne tätig. In welchem Fachbereich unterrichten Sie dort?
Ja, Philosophie. Also ich habe hier
Okay.
den Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie.
Und
Was
Sie
eben
sind.
Erkenntnistheorie, Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie und all das, also überall, wo es um Wissen geht, mit einschließt.
Sehr spannend. Und Sie sind auch Mitglied in der Leopoldina. Was hat es damit auf sich?
Ja, dann bin ich 2009 aufgenommen worden und ich glaube, bestätigt wurde das 2010, also bin da seit über 10 Jahren Mitglied. Und was es damit auf sich hat, ist, dass man irgendwann einen Brief bekommt, dass man dort aufgenommen ist und ein internes Selektionsverfahren durchlaufen hat, von dem man nichts weiß. Also inzwischen weiß ich natürlich für die Leute, die später aufgenommen wurden, wie das läuft, aber man selbst kann sich da nicht bewerben, sondern das entscheiden die anderen und die entscheiden dann halt, wen sie für würdig halten, dort aufgenommen zu werden.
Die Leopoldina, für diejenigen, die sie nicht kennen, was ist das genau?
Das ist die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften. Das ist eine sehr alte, ehrwürdige Institution, hat einen Schwerpunkt in den Naturwissenschaften, aber ist auch bis hin zu Geisteswissenschaften offen und hat so das, was man aus den ganzen Nationalstaaten kennt, nicht? Also in England gibt es die British Academy und so weiter, diese Rolle für Deutschland, also spielt das.
Jetzt habe ich von Ihnen kürzlich ein Zitat gelesen. Ich lese es gerade mal vor. Die Bundesregierung zieht derzeit vor allem jene Wissenschaftler zu Rate, die bereit sind, dies zu sagen, was die Regierung auch hören will. Das schadet massiv der Reputation der Wissenschaft. Das ist ja schon mal eine ganz schön deutliche Aussage. Wie kam es denn zu dieser Aussage?
Ja, die steht in dem Kontext, also die muss ich wahrscheinlich letzte Woche gemacht haben und auch bezogen auf die Bundesregierung, aber das können Sie ja selbst nachprüfen. Sie können sich ja anschauen, wie die Beratergremien zusammengesetzt sind und dann kann sich jeder im Internet informieren, was es für verschiedene Vorschläge für Strategien gibt, mit der Pandemie umzugehen. Und dann kann auch jeder selbst nachprüfen, ob diese verschiedenen Handlungsmöglichkeiten in diesen Beratergremien diskutiert werden und der Politik vermittelt werden. Und das ist offenbar nicht der Fall. Also es gibt diejenige Gruppe von Wissenschaftlern, die sagt, dass man diese Pandemie wie alle früheren Pandemien rein medizinisch bekämpfen soll, also mit Hygieneregeln und mit Fokus auf die Risikogruppen, aber nicht mit sogenannten nicht pharmazeutischen Interventionen wie Schulschließungen, Geschäftsschließungen, Lockdowns und sowas. Und diese Stimmen hören Sie in den Beratergremien eigentlich nicht. Und die Aussage ist darauf spezifisch bezogen, dass heute ist der 23. nicht vor ungefähr 10 bis 14 Tagen, das ist jetzt allerdings nicht die Bundesregierung, sondern die bayerische Landesregierung, aber der Unterschied zwischen beiden ist nicht so groß, nur in Bayern handelt man etwas zupackender, also da hat der Herr Professor Lüttke, das ist ein Wirtschaftsphilosoph, sich kritisch zu dem Lockdown geäußert und daraufhin hat ihn Herr Söder kurzerhand aus dem Bayerischen Ethikrat hinausgeschmissen. Und das heißt also, dass Herr Söder zumindest Experten, die die Regierung auch mal kritisieren, gar nicht hören will, sondern in den Gremien, die die bayerische Regierung beraten sollen, offenbar nur solche Leute sitzen, die auch das sagen, was die Regierung hören will. Und die Aussage ist natürlich allgemeiner und auch spezifisch auf die Leopoldina bezogen. Das ist ein besonders krasses Beispiel, weil dort sogar wissenschaftliche Beweise der absoluten wissenschaftlichen Notwendigkeit des Lockdowns, oder Sie haben das Zitat besser als ich im Kopf, nicht aus wissenschaftlicher Sicht, heißt es in dieser Stellungnahme vom 18. Dezember, sei ein Lockdown absolut notwendig oder so ähnlich. Und das heißt also, wenn das die wissenschaftliche Sicht sein soll, dann ist das offenbar eine falsche Aussage, weil in der wissenschaftlichen Sicht und in der Wissenschaft werden auch ganz andere Positionen vertreten. Also kann man daraus schließen, dass in dem Gremium nur so Leute drin sitzen, beziehungsweise das mitgemacht haben und vielfach natürlich auch unbewusst mitgemacht haben. Also ich unterstelle, möchte niemanden die Absicht unterstellen, irgendetwas zu verfälschen und das meinetwegen auch aus Überzeugung gemacht haben. Aber die Tatsache ist jedenfalls, dass in diesem Expertengremium nicht das Spektrum der Positionen abgebildet wird, die mit guten Gründen vertreten werden. Also ist außerhalb der Wissenschaft in der breiten Gesellschaft werden natürlich sehr viele Positionen vertreten und nicht für alle diese Positionen gibt es wissenschaftliche Gründe. Also das ist ja auch klar, dass ein Expertengremium nicht das ganze Spektrum der Meinungen abbilden soll, die in der Gesellschaft vertreten sind, dann wäre es kein Expertengremium mehr, sondern einfach ein gesellschaftliches Gremium. Aber auch innerhalb der Wissenschaft unter den Experten ist es immer so, also die Experten zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein bestimmtes Wissen haben und das Wissen besteht in der Situation jetzt vorwiegend in bestimmten Daten und medizinischen, wirtschaftlichen, ethischen und so weiter Kenntnissen, die man hat, also in bestimmten Fakten. Aber diese Fakten sagen ja uns ja nicht, was wir tun sollen, sondern auf der Grundlage der Fakten hat man ja immer verschiedene Handlungsmöglichkeiten und verschiedene Experten vertreten auch verschiedene Handlungsmöglichkeiten und spielen die durch. Also wie gesagt, jetzt im Rahmen des vernünftigen Spektrums finden Sie die Sache zu sagen, wir sollten doch so reagieren, wie man das immer gemacht hat, nämlich jetzt sagen wir Stichwort rein medizinisch und auf Risikogruppen fokussiert und dann muss man natürlich ausbuchstabieren, was das heißt und was für Probleme damit verbunden sind. Und eine andere Seite, die sagt, wir müssen mit gesamtgesellschaftlichen Zwangsmaßnahmen vorgehen. Und das ist in diesem Fall besonders problematisch, weil diese Zwangsmaßnahmen massive Grundrechtseinschränkungen mit sich bringen. Also man könnte natürlich in Situationen, jetzt kann man auch sagen, manchmal ist es so, man muss relativ schnell handeln und man kann nicht immer alle Meinungen berücksichtigen und so weiter. Und das hat ja durchaus seine Berechtigung, nur bei so massiven Sachen, wie dass man Leuten verbietet, ihrem Beruf nachzugehen, dass man die Schulen schließt mit all den Folgen, die damit verbunden sind, dass man sogar Leuten verbietet, ihre Freunde zu treffen, dass man sogar erwägt, dass sie ihre Wohnung nur noch im sehr begrenzten Umkreis verlassen können, und so weiter. Das sind ja massive Eingriffe ins Leben, in die Freiheiten und in die Grundrechte. Und also je massiver die Eingriffe sind, doch desto besser müssten sie begründet sein und desto gründlicher müsste man eben auch die Alternativen abwägen.
Zu den Alternativen kommen wir gleich. Da gibt es ja so eine Abwägung, die man da treffen kann, die man aus anderen Lebensbereichen auch kennt. Ich möchte noch kurz eingehen, ob aus Ihrer Sicht die Wissenschaft ihrer Rolle momentan gerecht wird, beziehungsweise andersrum gesagt, ob man rein mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen das rechtfertigen kann, was momentan umgesetzt wird. Wie sehen Sie das von der Verhältnismäßigkeit?
Also mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man das mit Sicherheit nicht rechtfertigen. Und das ist ganz einfach zu begründen, wieso man das nicht rechtfertigen kann, weil epidemiologisch die Pandemie, die wir jetzt erleben, das Coronavirus, die liegt in derselben Größenordnung wie frühere Pandemien, die wir erlebt haben. Nur sie liegen schon recht zurück. Also man müsste zurückgehen bis zur Hongkong-Grippe 1968, 69 und dann gab es die Asien-Grippe 1957, 58 Und das waren Pandemien in vergleichbarer Größenordnung. Also man kann ja auch da schauen, wie viel Übersterblichkeit gab es in Deutschland, in Europa, in der Welt, was ist die Infektionssterblichkeitsrate, das heißt, wie viele pro 1000 von denen, die sich infiziert haben, sterben nicht. Das ist im Moment so bei 3 bis 4 und für diese alten zurückliegenden Fälle hat man natürlich nicht genaue Zahlen und die Schätzungen reichen ziemlich weit auseinander, aber es ist dieselbe Größenordnung. Und damals haben die Wissenschaftler gesagt, wir müssen das medizinisch bekämpfen und wir müssen auf jeden Fall das wirtschaftliche, gesellschaftliche Leben aufrechterhalten, weil sonst wird ja alles nur noch viel schlimmer. Und heute wird in den Medien jedenfalls über die Wissenschaftler berichtet, dass sie genau das Gegenteil sagen. Also kann es ja nicht an den Daten liegen, weil die Daten ja größenordnungsmäßig im vergleichbaren Rahmen sind. Es liegt einfach daran, wie man die Daten bewertet. Also kann es nicht aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen. Natürlich haben wir heute bessere Methoden, Sachen zu messen. Wir erfassen viel besser, wir machen mehr Tests. Also wir können die Infektionen besser erfassen. Wir haben medizinischen Fortschritt gemacht. Also wir können die Daten einfach präziser dokumentieren heute, als man das vor 50, 60, 70 Jahren konnte. Aber trotzdem bleibt ja die Größenordnung dieselbe. Also es kann nicht sein, dass allein, weil wir präzisere Daten haben, jetzt eine völlig andere Handlungsstrategie die richtige sein soll. Also medizinisch versus massiv in das gesellschaftliche Leben eingreifen. Also das sind doch politische oder gesellschaftliche oder ethische oder wertorientierte, jedenfalls nicht aus wissenschaftlichen Fakten sich ergebende Bewertungen.
Müssten wir dann nicht eigentlich jetzt bessere Entscheidungen treffen können, weil wir viel bessere Daten haben und technologisch viel weiterentwickelt sind?
Ja, müssten wir. Aber ich meine, das kann man ja auch, also jetzt, sagen wir mal, alles, was alles Medizinische betrifft, also was sind jetzt die angemessenen Hygienemaßnahmen? Das wird man sicher besser beurteilen können, obwohl es da auch Meinungsverschiedenheiten unter den Medizinern gibt. Aber das ist eine rein medizinische Sache, also inwieweit sind Masken sinnvoll beispielsweise. So Schulkinder, die immer aufhaben und so. Und da wird man mehr Daten haben, da kann man Studien machen, etc. Aber wir machen ja jetzt was ganz anderes. Wir greifen in Grundrechte ein und das hat man nie gemacht vorher. Also man hat das schon gemacht, also in Kriegszeiten ist klar nicht. Oder wenn jetzt, also damals, wenn die Sowjetarmee nach Westdeutschland einmarschiert wäre oder sowas, dann ist klar, dann hat man eine akute Notsituation. Und dafür hat man ja auch Notstandsgesetze in Deutschland verabschiedet. Aber das haben wir hier offensichtlich nicht.
Trotzdem wird ja die Wissenschaft, zumindest in der öffentlichen Kommunikation, als die Grundlage oder ja, Begründung letztlich hergenommen, warum die Maßnahmen notwendig sind. Wie ist da Ihre Perspektive dazu?
Ja, das ist Missbrauch von Wissenschaft. Weil, also einmal ist es so, dass Wissenschaft Fakten entdeckt. Also das ist eine ganz elementare, philosophische Sache, der Unterschied zwischen Fakten und Normen. Und hier geht es um Normen. Also als Fakten folgen keine Normen. Da brauchen Sie immer zusätzliche normative Annahmen über das, was wir tun wollen. Also wenn Sie gesund bleiben wollen, nicht, dann sollten Sie, denn man weiß, dass es ab irgendeinem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für Krebs, also nehmen wir an, Sie wollen gesund bleiben, also sollten Sie zu Krebsvorsorgeuntersuchungen gehen oder Sie möchten Ihre Zähne erhalten, also sollten Sie, das sagt uns die Zahnmedizin, alle 6 Monate zum Zahnarzt zur Kontrolle gehen oder sowas. Und da sind schon normative Prämissen drin, weil Sie gesund bleiben wollen. Und wenn Sie jetzt, also wenn das irgendwie eine zu große Mühe ist, zum Arzt zu gehen, dann nehmen halt vielleicht manche Leute das Risiko in Kauf, dass sie dann krank werden oder denken, dass die Vorsorgemaßnahmen übertrieben sind oder sonst was. Da darf ja auch jeder frei entscheiden. Also einmal das kann schon nicht aus der Wissenschaft alleine folgen. Und das Zweite ist, dass politische Entscheidungen immer politisch begründet werden. Also da gibt es die Parlamente, da gibt es die gewählten Vertreter, da gibt es die Regierung und die müssen politische Entscheidungen treffen. Und wir leben nicht in einer Expertenherrschaft. Also wir leben nicht in einem System, wir haben auch keine Expertenregierung und sowas, wo sogenannte Experten dann aufgrund ihres Expertenwissens normative Entscheidungen treffen. Das wäre auch gar nicht gut, weil Politik ist eine Debatte auch über verschiedene Möglichkeiten. Also Wissenschaft kann nie politische Entscheidungen legitimieren. Wissenschaft kann eine Grundlage bilden, dann kann sagen, wir, die Wissenschaftler geben uns die und die Fakten und aufgrund dessen hält jetzt eine Bundesregierung, Landesregierung, bestimmte politische Parteien, bestimmte Handlungen für sinnvoll. Das ja, natürlich kann das in die Begründung einfließen, das wissenschaftliche Wissen, aber als solches selbst kann es nicht bestimmtes Handeln begründen. Also was die Bundeskanzlerin da am 9. Dezember im Bundestag gesagt hat, mit der Leopoldiner Stellungnahme in der Hand, dass jetzt die Naturgesetze und die Aufklärung, dass uns das erzwingen, ist genau das Gegenteil, nämlich Verdunkelung. Das ist finsters, das Mittelalter. Das ist nämlich genau dasselbe, wie wenn man sagt, dass jetzt die Religion oder die Erkenntnisse, die Kirchenführer über Gott haben, uns bestimmtes Handeln auferlegen. Also da bekommt die Wissenschaft eine normative Rolle, die eigentlich die Religion in früheren Zeiten hat. Und Aufklärung besteht genau im Gegenteil. Nämlich Aufklärung ist, wie Kant so schön gesagt hat, der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also besteht darin, also wenn die Bundeskanzlerin hätte aufklären wollen, hätte sie sagen müssen, also das und das, und dann nimmt sie halt ihre Experten, die sagen, das und das sind jetzt die Fakten. Wir haben die und die Erkenntnis. Wir wissen, das ist jetzt keine für die gesamte Bevölkerung gefährliche Krankheit, aber es ist gefährlich für bestimmte Gruppen, also für Personen über 70 Jahre, insbesondere mit Vorerkrankung. Da müsste sie sagen, Appell an die Bürger, also bitte jetzt als erstes die gefährdeten Risikopersonen, die Gruppen können wir identifizieren, bitte passen Sie Ihr Verhalten an, seien Sie vorsichtig. Und alle anderen, bitte passen Sie auch Ihr Verhalten an, nehmen Sie Rücksicht, wenn Sie mit Personen in dieser Risikogruppe Kontakt haben. Also sprechen Sie mit denen vorher ab, so weiter, seien Sie vorsichtig. Und dann natürlich, dort ist der Staat gefordert, wo die Personen sich jetzt nicht selbst helfen können, also in Alters- und Pflegeheimen, wo die Gefahr besteht, dass wenn jetzt jemand einfach seine Angehörigen besucht, ohne weiteres, denen eine Krankheit einschleppen kann und dann alle anderen in dem Pflegeheim, die überhaupt mit dem nichts zu tun haben, betroffen sind. Da ist dann staatliches Handeln gefordert. Aber Aufklärung würde jetzt einfach nur heißen, Aufklärung, was ist los? Ein Virus, das für bestimmte Personengruppen gefährlich ist. Denkt darüber nach, liebe Leute, ihr seid mündige Menschen. Denkt darüber nach, wie ihr euer Verhalten anpassen wollt. Und bitte passt auf, niemand hat das Recht, jemand anders, also sich das jetzt grob fahrlässig gegenüber Personen zu verhalten, für die das gefährlich ist.
Wie ist Ihre philosophische Sicht jetzt in Bezug auf diese Mündigkeit, beziehungsweise ich würde fast sagen, die Entmündigung letztlich der Bürger? Denn das ist ja gerade das, was stattfindet. Also aus der psychologischen
Ja.
Sicht gibt es da interessante Modelle, die man da ansetzen kann. Aber da interessiert mich jetzt mal Ihre Perspektive. Also woher kommt es, dass wir auf einmal jetzt uns auch, also es gibt da immer zwei Seiten. In der Psychologie spricht man von Täter-Opfer. Also es gibt welche, die entscheiden über Maßnahmen und sagen, du musst jetzt. Und dann gibt es welche, die Maßnahmen annehmen. Und das erfordert ja, dass die einen, die anderen sozusagen denen sagen, pass auf, das ist richtig, das musst du machen. Aber die anderen müssen es auch erfüllen. Also woher kommt es, dass das so gut funktioniert? Weil es wird ja auch angenommen, was
Genau,
bestimmt
genau.
wird.
Also Kant sagt, die psychologischen Studien kenne ich natürlich nicht und ich bin kein Psychologe, also bleiben wir noch einen kleinen Moment bei
Genau.
Kant nicht. Kant sagt ja dann auch, dass es so, dass also diejenigen, die Interesse daran haben, dass die Menschen unmündig bleiben, weil es ihnen Macht über die Menschen gibt, natürlich sagen, dass es ganz furchtbar und gefährlich, mündig zu sein, nicht? Also man soll bloß auf die Regierung hören, denn wenn man selbst anfängt zu denken, dass es ganz, ganz gefährlich ist. Und es ist ja jetzt rausgekommen, dass da offenbar ganz schlimme Dinge von Seiten der Regierung geschehen sind. Also was die Welt aufgedeckt hat, dass das Innenministerium gezielt Forscher aufgefordert hat, Propagandaschriften zu schreiben, die Furcht einflößen sollen. Und man also gezielt versucht hat, und das kann man nicht anders als Propaganda bezeichnen, zu machen, weil Furcht ist natürlich ein gutes, das wissen Sie viel besser als ich. Also Furcht ist wahrscheinlich das beste Mittel, Leute ihres Verstandes zu berauben. Also wenn nebenan das Haus brennt, dann findet eine Panikreaktion statt und man überlegt gar nicht richtig, was man jetzt tun könnte, um das Feuer zu löschen, sondern schreit vielleicht nur, rennt weg und hofft, dass die Feuerwehr bald kommt. Dabei könnte man einfach zum Wassereimer greifen, dann nehmen wir an, da wäre jetzt ein Schlauch oder so. Also mit einem Moment kühler Überlegung ließe sich das vielleicht vermeiden. Aber natürlich setzen Panikreaktionen ein. Oder wir haben andere Beispiele. Wir wissen, Fukushima, das war der Atomunfall, aber durch den Atomunfall ist niemand außer jetzt Arbeiter, die direkt auf dem Atomkraftwerk waren, zu Schaden gekommen. Aber durch die Panik, die einsetzte, sind ja viele Menschen zu Tode gekommen. Also Atomunfall, furchtbar, und die verlassen ihre Häuser und brechen in Panik auf. Und dabei kommt es, oder Es gibt ja andere ganz tragische Fälle. In Duisburg war das vor einigen Jahren nicht mit dem Stadion und sowas. Also das kennen Sie viel besser als ich, dass Panikreaktionen einsetzen, in denen einfach, das sind wahrscheinlich alte, von der Evolution übrig gebliebene direkte Reaktionsmechanismen, die ja auch manchmal ihren Sinn haben. Also wenn jetzt, sagen wir, Sie sind im Zoo und es bricht plötzlich ein Tiger oder Löwe aus dem Käfig aus, dann überlegen Sie, da schalten Sie keinen Verstand ein, sondern rennen, einfach nur wegrennen, also so schnell wie möglich irgendwie wegkommen. Und das hat auch, ich meine, in bestimmten Situationen ist das angemessen, aber natürlich kann das keine gesellschaftliche Reaktion sein. Und das ist ganz schlimm, wenn in einer Demokratie eine Regierung das extra befördert und befeuert, um dadurch Macht zu gewinnen.
Ja, der Angstaspekt ist sehr spannend. Da habe ich mich letzte Woche mit dem Gerald Hüther drüber unterhalten. Da haben wir ganz ausführlich da reingeschaut. Das ist auch genau, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Wenn natürlich Menschen Angst haben, dann schalten halt bestimmte Überlebensmechanismen ein. Und letztlich ist man dadurch natürlich auch empfänglicher für Informationen. In dem Fall, wenn wir bei dem Feuerwehrbeispiel bleiben, von der Feuerwehr von außen, wie gesagt, so jetzt mal alle das Haus räumen, auch wenn vielleicht dort nur eine Wohnung brennt, die ganz einfach zu löschen ist. Dann tut man das natürlich erstmal, wenn man darauf vertraut, die wissen schon, was sie tun.
Ja, und das ist ja auch richtig. Also ich meine, in solchen Situationen müssen wir ja auf Experten vertrauen. Und jetzt ist das Schlimme daran, dass wenn die Experten oder manche der Experten sich so verhalten wie jetzt, dann geht natürlich das Vertrauen verloren. Also sehen Sie mal, so Viren kommen ja des Öfteren. Und das ist jetzt ein gefährliches Virus in dem Sinne, das ist nicht wie eine Grippewelle oder sowas. Das ist deutlich schlimmer. Also ich so die Vergleiche, aber da wissen auch die Epidemiologen mehr als ich. Also jetzt Hongkong-Grippe, Asien-Grippe. Also das ist nicht was jedes Jahr auftritt, aber das ist was ab und zu mal wiederkommt. Und man kann nicht immer, also man hat gesagt, nicht die Finanzkrise war ein Jahrhundertereignis, aber die liegt gerade mal 12 Jahre zurück. Jetzt kann es ja nicht schon wieder ein Jahrhundertereignis geben. Also es scheint ja so, dass so im 10-Jahres-Rhythmus man mit Krisensituationen rechnen muss, nicht? Und man kann nicht immer, also man kann nicht alle 10 Jahre eine Jahrhundertkrise haben. Und wenn dann mal wirklich eine Jahrhundertkrise kommt, ist halt die Reaktion auch schon wieder eine Jahrhundertkrise, nicht? Und das letzte Mal war es ja auch nicht weiter schlimm. Also schon wieder ein Virus mit einer Infektionssterblichkeitsrate von 0,25%, nicht? Das kann es ja nicht sein. Also da muss man auch aufpassen, weil es könnte ja, also da scheinen manche sich ja sehr auf eine Pandemie vorbereitet zu haben, nicht, und nur darauf gewartet zu haben, dass mal sowas kommt. Aber da ist jetzt das nicht das beste Beispiel, was wir erleben, das Coronavirus, weil es könnte ja wirklich ein gefährliches Virus kommen. Und die Gefahr ist natürlich, wenn diesmal die Experten oder manche der Experten und die Regierungen vollkommen überreagieren und große soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche Schäden anrichten, man beim nächsten Mal eher die Reaktion sein wird, ja, aber um Gottes Willen, das können wir doch nicht nochmal tun. Und dann besteht halt die Gefahr, dass es ins andere Extrem abgleitet, wenn wirklich mal ein Killer-Virus kommt. Also wenn Herr Söder jetzt ein Killer-Virus anzeigt, was also vollkommen unverantwortliche politische Propaganda ist, ist die Frage, hört man dann noch auf die Experten, wenn es wirklich mal was Gefährliches ist?
Da fällt mir spontan das Märchen vom bösen Wolf ein.
Genau, das würden wir auch sagen. Nicht? Und daran sollte es auch nicht kommen. Also was meine Kritik dann auch ist, dass diejenigen unter den Wissenschaftlern, die das mitmachen, ja der Wissenschaft insgesamt sehr schaden. Mhm. Also wenn jetzt für so etwas, also wenn sie wissenschaftliche Beweise für Lockdowns liefern und man sieht die gesellschaftlichen Folgen, die psychologischen Folgen für Kinder und Jugendliche der Schulschließung, die wirtschaftlichen Folgen, Existenzen werden ruiniert etc. Wenn das Wissenschaft sein soll, dann muss man sich, also wenn Wissenschaft selbst in das politische Schlachtfeld sich reinbegibt und nicht mehr zwischen Fakten und Normen unterscheidet, dann weht ihr natürlich auch der ganze Gegenwind entgegen, wenn die Sachen scheitern. Also wie es aussieht und wie wir jetzt wissen, ist Lockdown eine vollkommen verfehlte Strategie, da wir haben ja genügend Vergleiche mit Ländern, die keinen Lockdown machen und man sieht, dass der Nutzen nur sehr gering ist. Also wenn Wissenschaft solchen Schaden mit anrichtet oder Wissenschaftler und Wissenschaftsinstitutionen wie die Leopoldina dafür mitverantwortlich sind, ist natürlich die Gefahr da, dass wenn man die Folgen sieht, man sich breite Kreise der Bevölkerung von dieser Wissenschaft abwenden. Und das ist dann kommt die Wissenschaft in eine völlig politische Situation rein. Und aus gutem Grund haben wir eine Wissenschaft, also Einstein hat die Relativitätstheorie gefunden und die Relativitätstheorie stimmt. Und wenn Sie meinen, dass die nicht stimmt, dann schaden Sie sich selbst. Also Sie können ja dann die, also die Gravitationstheorie stimmt auch. Und wenn Sie meinen, dass die nicht stimmt und Sie trotzdem mit dem also Flugzeuge bauen wollen oder sowas, werden Sie im wörtlichen Sinne Bruchlandungen erleben. Also es gibt wissenschaftliche Fakten. Und wenn jetzt die Wissenschaft sich so in der Öffentlichkeit darstellt, dass sie politische Dinge macht. Und politisch gibt es aus guten Gründen verschiedene Parteien. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber Wissenschaften gibt es einfach wissenschaftliche Fakten. Das ist ein Unterschied. Wenn jetzt die Wissenschaft selbst politisch wird, wird sie zu einer politischen Partei. Und dann gibt es halt Leute, die sind gegen die Wissenschaft, weil es ihrer Lebenserfahrung nicht entspricht oder welchen Gründen auch immer. Und das wäre eine fatale Entwicklung. Denn die Wissenschaft brauchen wir für den ganzen technologischen Fortschritt, einschließlich natürlich des medizinischen Fortschritts, also dass wir so eine hohe Lebenserwartung haben, so einen hohen Lebensstandard haben, das verdanken wir ja weitgehend auch der Wissenschaft.
Ist dadurch möglicherweise jetzt der Anspruch entstanden, dass wir mit Wissenschaft, sprich den Erkenntnissen, die wir haben, alles irgendwo steuern können?
Ja, das ist auch fatal, das können wir natürlich nicht. Weil sie können physikalische Systeme steuern, also sie können Flugzeuge bauen, die bleiben auch in der Regel am Himmel und stürzen nicht ab, obwohl es da Unfälle geben können. Sie können physikalische Systeme steuern, weil die Naturgesetzen folgen. Und wenn sie die Anfangsbedingungen kontrollieren können und externe Störfaktoren ausschalten können, nicht, dann können sie gut Experimente machen, dann können sie gut was beweisen, dann können sie die Systeme steuern. Aber bei sozialen Systemen geht das nicht. Das ist in der Wissenschaftstheorie auch längst anerkannt, also klassische Position Karl Popper, nicht? Der sagt natürlich, und wieso können sie das nicht? Weil wir nicht Naturgesetzen unterworfen sind. Unser Verhalten hängt davon ab, was für Informationen wir bekommen. Wir können darüber nachdenken und wir passen unser Verhalten an. Also wir, wenn die Natur, jemand sagt, das Naturgesetz sagt, du musst dort und dort lang gehen, ja, dann gehe ich halt woanders lang. Und den Fehler hat man jetzt in manchen Studien gesehen. Also Mitte März hat das Imperial College London, Neil Ferguson, eine Studie herausgebracht mit ganz furchtbaren Prognosen, also 500.000 Tote in England und 2 Millionen Tote in den USA. Und diese Prognosen stehen natürlich auf sehr wackeligen Füßen aus mehreren Gründen. Und ein Grund dabei war, dass die Studie überhaupt nicht berücksichtigt die Verhaltensanpassung der Menschen. Also die gehen davon aus, dass das Virus sich ungebremst exponentiell ausbreiten wird. Aber das tut es natürlich nicht, weil die Menschen Schutzvorkehrungen treffen. Das ist ja klar, wenn ich die Information bekomme, es breitet sich ein Virus aus, passe ich auch schon mein Verhalten an. Und sei es nur, dass ich zunächst mal darauf achte, mir immer die Hände zu waschen, dass ich Abstand halte zu anderen Menschen, wo es geht, etc. Und dadurch wird ja die Ausbreitung schon, also ich sage nicht, dass das für jetzt ausreichende Maßnahmen wäre, ich sage nur, dass durch ganz elementare Verhaltensanpassungen sich ja schon der Parameter ändert, wie das Virus sich ausbreitet. Also wir sind nicht physikalische Systeme, die sich auf vorgegebenen Bahnen beschrieben durch deterministische Naturgesetze bewegen. Und so sollte man Menschen auch nicht behandeln. Man behandelt sie jetzt so, als ob ihr eigener Wille eben dann wieder bei der Mündigkeit gar keine Rolle mehr spielt.
Ja, und da hätten wir ja auch einen evolutionären Vorteil im Vergleich auch zu anderen Lebewesen, da aus dem Verhalten, den Erfahrungen auch zu lernen. Genau. Und da, wo es vielleicht in anderen Bereichen, wenn ich jetzt so an Coaching denke, wo Menschen sich aus alten Mustern befreien wollen, wo es vielleicht nicht immer so förderlich ist, dass man sich mit anderen vergleicht, wäre es ja in dem Fall durchaus angeraten, mal zu schauen, was machen denn andere Länder. Jetzt erleben wir ja die Situation, dass weltweit ja in vielen Ländern, gerade den westlichen, wo also auch die Wirtschaftskraft sehr hoch ist und damit die Vernetzung und der Bildungsgrad sehr hoch ist, die Maßnahmen besonders streng sind, mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Schweden. Wie ist denn Ihr Denkansatz, warum man sich dort jetzt nicht dann das anschaut, was dort passiert, sich mit den Experten, die Gremien gibt es ja im Hintergrund, zusammensetzt und sagt, okay, jetzt lass uns mal mit denen austauschen und ein Expertengremium bilden mit möglichst vielen Perspektiven, ja. nicht nur mit Epidemiologen, die auf bestimmte Zahlen zugreifen, die von wem auch immer einen grünen Haken haben, sondern mit ganz vielen Perspektiven, was auch Gerald Hüther letzte Woche sagte, was ja eigentlich unser Vorteil wäre, dass wir eben diese vielen Perspektiven einnehmen. Was ist da Ihr Erklärungsansatz, warum das nicht passiert? Also wir hätten ja die Möglichkeit, unser Verhalten jetzt anzupassen.
Ja, also da gibt es sicherlich mehreres sozusagen. Also das Erste wäre mal, dass es ja auch unter den Epidemiologen ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Also da gibt es die, die sagen, medizinisch reagieren, und die, die sagen, nicht medizinisch reagieren. Kurz natürlich, ja, auch medizinisch, aber eben mit gesellschaftlichen Zwangsmaßnahmen reagieren. Und die gibt es in jedem Land, gibt es die beiden Gruppen unter den Epidemiologen. Dann wäre es natürlich wünschenswert, aber dass die ganze Kommunikation lief ja wie in einem autoritären Staat hier ab. Also inzwischen kommt ja wohl auch immer mehr raus, dass man sich nicht mit Schweden abgestimmt hat, sondern eher mit China. Und was aus China kommt, ist ja nur mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil wir wissen, dass es dort keine freie Wissenschaft gibt. Das nur als Randbemerkung. Jetzt sehen Sie, wenn diese Strategie, wenn jetzt gesagt wird, wir müssen unbedingt den Lockdown machen. Und wenn man jetzt gleichzeitig sagt, ja, andere Länder machen das nicht, und jetzt tauschen wir uns doch mal mit den anderen Ländern aus und gucken, was passiert. Das passt nicht zusammen. Also eine Regierung müsste sagen, okay, und es ist ja durchaus auch, also ich möchte niemanden Lockdown zumuten, aber jetzt rein erkenntnistheoretisch betrachtet, ist es ja durchaus sinnvoll, dass verschiedene Länder verschiedene Strategien machen, weil da wird man was von lernen, nicht? Also wenn alle einen Lockdown gemacht hätte, könnten wir nur kontrafaktisch argumentieren, was wäre ohne Lockdown. Jetzt können wir vergleichen, Länder mit Lockdown, Länder ohne Lockdown, und wir lernen was draus, nicht? Aber das setzt eine Kommunikation voraus, die wieder in einem demokratischen Staat selbstverständlich sein müsste, dass die Regierung sagt, wir haben auch kein ideales Wissen, es gibt keine ideale Lösung. Und man könnte ja auch sagen, okay, wir als Regierung denken, dass es gegeben die Situation, gegeben, dass die Gefahr besteht, dass Intensivstationen, Krankenhäuser überlastet werden, und die Hoffnung besteht, dass wenn wir jetzt Schulen schließen, Geschäfte schließen, dass dadurch das Virus sich weniger stark ausbreitet. Wenn man das so formuliert und dann einen klaren Plan macht und sagt, okay, jetzt lassen Sie uns das einmal ausprobieren, machen wir das meinetwegen einen Monat lang oder sowas, und dann ziehen wir Bilanz, dann stimmen wir uns mit anderen Ländern ab und dann korrigieren wir gegebenenfalls die Strategie. Das wäre ein ganz anderes Vorgehensweisen als dieses autoritätsstaatlich auftretende Vorgehensweisen, das sagt, so müssen wir das machen, Punkt. Es gibt keine Diskussion. Und dann darf es natürlich auch nichts anderes geben. Da müssen Sie Horror, ich habe zum Teil auch Horrorgeschichten über die Schweiz gehört, nicht? Dann wurden Leute fotografiert, die in einem Skilift saßen in der Schweiz. Ja, hier in der Schweiz liegen nicht die Corona-Leichen im Keller. Also es ist, bestimmte Dinge sind ja weitergelaufen, und dann kommen so Hetzberichte, wie dass die Schweiz unverantwortlich sei. Und natürlich den Vorwurf, den man immer der Schweiz machen kann, gerne nicht, die Stellen wirtschaftliche Interessen vor, dass das Leben von Menschen, als ob diejenigen, die jetzt in Skigebiete rausgehen und die laufen da, also da, die sind ja sowieso also durch Skihelme und sonst was, also schon mal geschützt, also als ob das jetzt potenzielle Mörder wären oder sowas. Und sowas geht natürlich nicht. Also da muss man respektieren, jetzt muss man mal schauen, und da muss man schauen, welche Länder. Und wenn man jetzt Schweden, Deutschland nimmt, sieht man, am Anfang hatte Schweden große Schwierigkeiten, vor allen Dingen in der Region Stockholm, die Altersheime zu schützen. Aber so wie sie das gelernt hatten, wie man die Altersheime schützt, sieht man keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen Schweden und Deutschland. Natürlich sieht man, wenn Lockdown gemacht wird, kurzfristig geht was runter, aber jetzt über die ganze Zeit, also sagen wir von Mai 2020 bis jetzt Februar 2021 betrachtet, eben bezogen auf die Einwohnerzahl und so weiter, ist kein signifikanter Unterschied zwischen Deutschland und Schweden. Und da müsste man doch irgendwann jetzt kommen und korrigieren und vor allen Dingen nicht suggerieren, das ist auch das völlig Falsche. Also im Oktober wurde in Deutschland gesagt, nicht, also jetzt machen wir so einen Teil-Lockdown, schließen bestimmte Geschäfte, damit ihr Weihnachten feiern könnt, nicht? Und dann hat das nicht funktioniert, und sagt man kurz vor Weihnachten, und dann sagt die Leopoldina, jetzt sollen wir die Weihnachtsferien für einen kurzen, harten Lockdown nutzen. Als ob einfach inzwischen wir irgendwelche Erkenntnisse hätten, die nahelegen würden, wenn man 2 Wochen Lockdown macht, ist das Problem gelöst. Aber das wurde suggeriert, nicht? Und nach 2 Wochen war das Problem natürlich nicht gelöst, und dann sucht man irgendwelche Sündenböcke, ja, dass irgendjemand wohl offenbar doch mit dem Schlitten in die Natur rausgegangen ist. Also das müssen dann die Schuldigen sein. Wie man früher hatte, man die Klassenfeinde, oder irgendwo saßen dann doch noch ein paar Faschisten rum und so weiter. Und deshalb funktioniert der schöne Kommunismus nicht, wie man gedacht hat. Das ist genau dieselbe Kommunikationsstrategie. Und das ist natürlich hinzu kommt auch noch unehrlich, weil man wusste, man muss nur die Studie von Ferguson, die ich erwähnt habe, die ist insofern ehrlich, als dass sie sagt, der Lockdown muss aufrechterhalten werden, bis wir eine Impfung haben. Und Ferguson schätzt 18 Monate. Und dann sagt die Studie, zwischendurch kann schon mal gelockert werden, nicht aber Lockdown, wenn wir das machen, dann müssen wir das 18 Monate lang machen. Und das müsste man dann auch klar kommunizieren. Das ist nicht eine Affäre von 2 oder 4 Wochen, sondern das geht über viele Monate. Und da müsste man so etwas natürlich auch begründen können. Also das ist auch nicht ehrlich, was da abläuft.
Ja, was diese Aspekte betrifft, gerade zum Beispiel fortschreitende Spaltung, Stichwort Mobbing, also das Beispiel mit dem Skilift, was Sie gesagt hatten, da werde ich demnächst noch mit einer Expertin auf diesem Gebiet sprechen, wo wir uns das nochmal anschauen, auch zum Thema Kommunikation, wie wir miteinander umgehen, werde ich auch noch mit einem Experten sprechen. Also ich möchte da möglichst viele Perspektiven auch zeigen. Mir kommt gerade noch ein Beispiel, um bei der Wissenschaft so ein bisschen zu bleiben. Es gibt ja auch Länder, in denen einfach weniger getestet wird, aber die Auswirkungen, zumindest das, was offensichtlich ist, vergleichbar sind. Ich habe gerade kürzlich was gelesen, weil ich vor 2 Jahren in Nepal war, ein Land, in dem ja bekanntermaßen die Infrastruktur sehr schlecht ist, die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist. Die machen jetzt auf einmal wieder auf und das Leben geht, sage ich mal, fast wie normal weiter und dort wird nicht getestet, gibt auch keine Impfungen und sonst was. Wie erklären Sie sich das, dass es da trotzdem ähnliche, dass man sich dort, also dass es dort, dass das gemacht wird und bei uns läuft man trotzdem so weiter, dass man sagt, man geht von einem Lockdown in den nächsten. Also wie kommt es, diese Unterschiede?
Also erstmal würde ich denken, also es ist schon besser, Länder zu vergleichen, die ähnlich sind. Also westliche Strukturen, nördliche Hemisphäre. Nepal ist ein ganz anderes Klima, ganz andere Struktur. Aber natürlich, und die Infektionszahlen an sich, die wir täglich kommuniziert bekommen, die sagen ja nichts aus. Die hängen davon ab, wie viel man testet. Und es ist ja vollkommen uninteressant, wie viele Leute sich infizieren. Also interessant ist, wie viele Leute krank werden, medizinische Behandlung bedürfen und möglicherweise sogar sterben. Also was interessant ist, sind die Todesfälle und dann hochgerechnet pro 100.000 Einwohner. Und die kann man, oder pro 1 Million einer, was auch immer sie als Einheit nehmen, natürlich bezogen auf die Bevölkerung. Und das kann man ja für alle Länder feststellen, vergleichen. Also da gibt es ja auch sehr viele vergleichende Studien, die das machen. Also das sind interessante Zahlen. Und da müsste man feststellen, wie viel, und das macht man ja auch mit Tests, wie viel Antikörper in der Bevölkerung vorhanden sind. Und dann macht man genau wie bei Meinungsumfragen, also repräsentative Studien, testet die Leute und anhand der Antikörper kann man dann bestimmen, wie viele haben so eine Infektion durchgemacht. Weil bei den allermeisten verläuft es ja völlig harmlos. Also die Zahlen, wie viele Infektionszahlen man bekommt, sind völlig uninteressant, weil es von den Tests abhängt. Und um ein Bild zu haben, wie viele Infektionen gibt es wirklich, müsste man systematisch Studien machen, wie viele Antikörper oder wie viel, also das geht dann auch in die Medizin hinein, das ist nicht mein Fachgebiet. Also man hat ja Möglichkeiten, die Infektionsrate zu bestimmen, die nicht davon abhängen von der kontingenten Anzahl von Tests, die durchgeführt werden. Ja, man müsste jetzt, das ist jetzt der entscheidende Punkt, man muss doch immer, also auch, das ist ein elementares wissenschaftliches Kriterium, Sie formulieren eine Hypothese, Sie haben irgendeine Idee, in der Philosophie ist es genauso, da machen Sie keine Experimente, in der Mathematik auch, Sie schreiben eine Idee oder Hypothese auf und dann schauen Sie, überlegen Sie, was sind die Konsequenzen. In der Naturwissenschaft machen Sie irgendwann Experimente, haben Daten und natürlich müssen Sie Ihre Hypothese anhand der Daten korrigieren. Also jetzt müsste man ja längst, inzwischen hat man die Studien und zugespitzt kann man sagen, wenn irgendetwas wissenschaftlich erwiesen ist jetzt, dann ist es, dass Lockdowns keine Lösung sind, dass sie keine signifikante Reduktion des Infektionsgeschehens bringen. Das müsste man doch aufnehmen. Da müsste man sagen, jetzt haben wir die Daten, wir wissen, Länder mit Lockdown, Länder ohne Lockdown, das macht keinen großen Unterschied. Aber man ist natürlich jetzt, also der Herr, wie heißt der, Schrapper, Kollege als Mediziner aus Köln hat irgendwie, den habe ich irgendwo gelesen, hat gesagt, nicht die Bundesregierung läuft in die Kuba-Falle rein. Das heißt, sie sind in einem Tunnel drin, sie kommen da nicht mehr raus. Mit all dieser Propaganda, die gemacht wird, kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, sorry, das war alles ein Fehler. Dann wäre wär wahrscheinlich die Bundestagswahl gelaufen für bestimmte Parteien oder zumindest die Bundeskanzlerin hätte, also diejenigen, die das zu verantworten haben, haben gravierende Probleme. Und so geht es in der Demokratie nicht. Also man muss offen kommunizieren, selbst wenn man sagt, man macht jetzt so eine Strategie, muss klar sein, was ist das Ziel, wie lange macht man das und woran überprüft man das? Und die Überprüfung kann eben nicht, weil die Infektionszahlen ja völlig uninteressant sein, wie viele Personen sind infiziert. Die Überprüfung kann sein, besteht eine Überlastung von Krankenhäusern. Die Überprüfung kann sein, was sind die Schäden in der Wirtschaft, was sind die Schäden an Gesundheit, was sind die Schäden an die sozialen Schäden. Irgendwann nehmen die überhand und dann muss man korrigieren. Und man hätte längst korrigieren müssen, aber man schaffte, da dieses als alternativlos kommuniziert wurde, kann man ja nicht hinterher sagen, ja gut, die Alternative ist jetzt das, dann wird ja unglaubwürdig. Also man kommt da in die typische Situation rein von Diktaturen, nicht? Und da wird immer irgendeine Ideologie gemacht und die wird so lange aufrecht, irgendwann glaubt niemand mehr dran, aber sie wird natürlich aufrechterhalten, bis das Ganze irgendwann zusammenbricht. Und soweit wird es hoffentlich in Deutschland nicht kommen, aber es ist ein ganz beunruhigendes Muster da, weil zu einer Demokratie, zu jeder Wissenschaft gehört die Fehlbarkeit. Also man müsste eigentlich auch, wenn seriös ist, immer angeben, unter welchen Umständen ist meine Hypothese jetzt als falsch erwiesen. Was spricht gegen sie und wann ziehe ich sie zurück? Also so macht man das ja auch in der Philosophie. Also da gibt es ja auch, also eine typische Debatte ist natürlich, wissen wir alle, dass wir in der Evolution entstanden sind. Ist jetzt unser Geist mit dem Gehirn identisch oder nicht? Und die einen sagen ja, die anderen sagen nein eher. Und da gibt es ja auch, unter welchen Bedingungen waren, und man kann da zum Teil auch Experimente machen und so weiter, wenn ich eine bestimmte Position da vertrete, muss ich auch sagen können, unter welchen Bedingungen würde ich die jetzt fallen lassen? Wann sind die Gegenargumente stark genug, dass ich mich korrigiere? Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, das ist völlig selbstverständlich und dadurch lernen wir was. Also dass man seine wissenschaftlichen Positionen ändert, ist überhaupt nichts Ehrenruhiges und so weiter, sondern Popper hat gesagt, es ist umso besser, gewagte Hypothesen aufstellen, sie testen und wenn sie falsch sind oder sich als falsch erweisen oder es Gegenargumente gibt, zurückziehen, daran lernt man was. Und genauso wäre hier jetzt, also man lernt ja was daran, aber diese offene Kommunikation, die zu einer offenen Gesellschaft gehört, eigentlich selbstverständlich sein sollte, die fehlt ja weitgehend.
Was müsste aus Ihrer Perspektive jetzt passieren oder was könnte jetzt da so ein Ausweg aus diesem Dilemma sein? Ich habe zum Hintergrund so ein bisschen auch aus dem Interview, was ich von Ihnen zuvor gesehen hatte, so Stichwort, das entstehen natürlich jetzt auch Machtbedürfnisse, Stichwort Grundgesetze im Prinzip ausgesetzt und Gewaltenteilung momentan nicht aktiv und so weiter. Das heißt, man ist ja da jetzt auch in so einer Falle irgendwo drin und irgendwie, ja, kann jetzt sehr viel bestimmen, man fährt in eine Richtung, keiner korrigiert einen. Das heißt, was könnte denn jetzt so eine Lösung sein, um diese Hypothese, die jetzt gestellt wurde, wo man feststellt, naja, vielleicht ist es doch anders, dass man jetzt sagen kann, naja, okay, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und jetzt mal in die andere Richtung fahren. Was könnte da aus Ihrer Perspektive jetzt ein Weg sein?
Nee, wir wissen ja, dass bestimmte Personengruppen gefährdet sind. Die werden ja jetzt geimpft, also ältere Personen über 70 Jahre mit Vorerkrankungen. Natürlich weiß man nicht, ob die Impfung hundertprozentig wirkt. Es kann Mutanten geben und so weiter. Also wir wissen ja, was wir von Anfang an wussten, dass die Risikogruppen besonderen Schutz bedürfen. Und das müsste auch weiterhin sein. Also man müsste weiterhin, und man kann jetzt Schnelltests machen. Also man hat ja Fortschritte gemacht. Also besonders in Alters- und Pflegeheimen, wo immer noch skandalös viele Todesfälle auftreten, da müsste man Schutzmaßnahmen ergreifen, aber für den Rest der Gesellschaft nicht. Also man könnte die ganzen Grundrechtsbeschränkungen aufheben und besondere Vorkehrungen treffen für die Personen, die Risikopersonen sind. Und da muss man natürlich jetzt auch die Daten von Impfungen und so weiter abwarten, inwieweit sind Impfungen erfolgreich oder nicht. Aber betroffen sind ja nur die Risikopersonen. Alle anderen, also unter 70 ist die Todesfallrate 5 auf 10.000 von die damit infiziert werden. Das heißt, das ist was, also es sterben mehr Leute an Mangel, also was heißt mangelnde Hygiene, an Hygieneproblemen, die es leider in Krankenhäusern gibt und die man nicht ganz eliminieren kann, etc. Also es gibt ganz andere Risiken, die wir in Kauf nehmen. Also da wäre sofort, es ist eindeutig zu sehen, dass die Schäden viel größer sind, also sollte man das beenden.
Da gibt es ja letztlich auch dann diesen Begriff mit dieser Kosten-Nutzen-Abwägung, den Sie auch in dem anderen Interview ins Spiel gebracht haben. Und da denke ich gerade auch nochmal so an die Expertengremien. Also wenn man natürlich jetzt nur Experten befragt, die alle das sagen, was man hören will, bekommt man ja gar nicht mal eine andere Perspektive, die auch erlauben will zu sagen, okay, da sind jetzt irgendwie die drei, die lenken uns jetzt in eine andere Richtung. Dann machen wir mal so weiter, auch wenn wir damit der Wirtschaft massiv
Ich
schaden.
denke, diese ganzen Expertengremien haben ja völlig ihre Glaubwürdigkeit verloren. Also die müsste, da wäre, aber das ist jetzt nicht der Moment, da müsste doch irgendwann mal auf beiden Seiten, auf Seiten der Experten wie auf Seiten der Regierung, eine Reflexion darüber stattfinden, wie das sinnvoll laufen soll. Also beispielsweise der Bayerische Ethikrat, wenn dort jemand eine kritische Stimme erhebt und dort rausgeschmissen wird, daraufhin von Herrn Söder, hat doch der Ethikrat vollkommen seine Glaubwürdigkeit verloren. Die können ja machen, was sie wollen, aber also ich meine, wer soll das dann noch ernst nehmen? Also da müsste dann doch das wäre jetzt ein Beispiel, auch die Leopoldina in ihrer Zusammensetzung, die Leopoldina hat in dieser Krise vollkommen ihre Glaubwürdigkeit verloren. Die Leopoldina als Akademie natürlich nicht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Institution. Und die hat ihre Rolle und die Politikberatung ist auch eine sehr wichtige Aufgabe. Und die Leopoldina hat ja auch ein sehr schönes Leitmotiv, hinter dem ich voll stehe. Und alles, was ich tue, ist im Sinne dieses Leitmotivs, nämlich zur Aufklärung beizutragen, die Wissenschaft einzusetzen, zur Aufklärung, zum Wohl von Mensch und Natur und zur Förderung der Menschenrechte beizutragen, nicht? Und Förderung der Menschenrechte müsste ja wohl als erstes heißen, dass man nicht. Also nicht ohne eine sehr, sehr gründliche Reflexion Grundrechtseinschränkungen empfehlen kann, weil damit macht man ja eine massive Verletzung von Menschenrechten. Also alle diese Gremien haben vollkommen ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und daran kann man in der jetzigen Situation auch nichts mehr retten. Das müsste halt dann mal in einem ruhigen Moment überlegt werden, wie man das besser gestalten kann, dass also die Expertengremien wirklich das wissenschaftliche Wissen abbilden. Und auch ganz, es ist halt eine offene Gesellschaft. Und was wir erleben, ist jetzt halt, dass sich herausstellt, dass viele Politiker und Wissenschaftler einfach sich als Feinde der offenen Gesellschaft im Sinne von Popper herausstellen. Nicht Popper hat noch in den 40er Jahren ein sehr wichtiges Buch geschrieben, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Und das wäre. Und zu den Feinden gehören Philosophen, die autoritäre Staaten empfehlen. Und zu den Feinden gehört offenbar unsere Bundeskanzlerin in der Weise, wie sie agiert und kommuniziert. Also wer autoritär und alternativlos bestimmte Maßnahmen empfiehlt oder durchsetzt, die massive Grundrechtseinschränkungen beinhalten, ist ein Feind der offenen Gesellschaft. Weil selbst wenn solche Maßnahmen, nehmen wir an, es gibt eine Pandemie, das ist gerechtfertigt, selbst wenn die gerechtfertigt sein sollten oder selbst wenn man der Meinung ist, dass sie jetzt gerechtfertigt sind, kann man sie nicht in der Weise kommunizieren. In einer offenen Gesellschaft gehört immer das Hypothetische dazu. Niemand kann, das könnte nur ein religiöser Führer und natürlich. Es gibt es gute Gründe, religiösen Glauben zu haben, etc., aber dann ist das eine Glaubenssache. Also niemand kann in der Politik, in einer offenen Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen, dass er das Wissen hat und das Können hat, dass er weiß, wie das geht und das jetzt durchsetzen kann und alle ihm folgen müssen. Das ist ein autoritärer Staat. So etwas geht nicht. Also da müsste auf Seiten der Politik auch eine Reflexion, auch auf Seiten von Medien, die das mitmachen, eine Reflexion stattfinden. Aber das ist erst, wenn wir aus der Krise raus sind, nicht? Das ist die Lehren, die man dann ziehen kann, wie man also die offene Gesellschaft wieder stärken kann.
Gleichzeitig hätte man ja jetzt die Chance, wenn man sagt, okay, irgendwie wird es nicht besser und die Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben, helfen auch nicht, um irgendwo das Problem einzugrenzen, fragen wir doch nochmal andere Experten. Also wenn ich jetzt aus meinem Fachgebiet gucke, wenn man in der Psychologie mit einem Patienten nicht weiterkommt, dann holt man sich einen Supervisor, jemand, der mit einer anderen Brille drauf guckt, spricht mit dem und sagt, schau mal her, ich habe da dieses Thema, kannst du mir da eine Perspektive geben?
Ja,
Warum
natürlich.
passiert das nicht?
Das gibt es ja. Also beispielsweise Günter Kampf, das ist ein Hygienemediziner, der hat ein Buch geschrieben jetzt, das vor kurzem rausgekommen ist. Ich habe den Titel jetzt nicht im Kopf. Herr Kampf ist halt einer der Unterzeichner der Great Barrington Declaration, die völlig zu Unrecht verteufelt wurde, nicht? Und da empfiehlt er auch konkret, was man tun kann. In Tübingen, Boris Palmer setzt eine andere Strategie um. Also da müsste das dann natürlich, die Experten gibt es ja, sie haben Namen, die sind bekannt, die kann man natürlich hinzuziehen. Das wäre auch sinnvoll. Also die braucht man, aber da muss man sagen, okay, diese, wir hören jetzt auf mit diesen, mit den Grundrechtsverletzungen und wir schauen jetzt, wo Risikopersonen gezielten Schutz brauchen, wie wir den machen können. Und natürlich kann man da auch wieder dann, das bedeutet natürlich gewisse Einschränkungen, weil ja ganz klar ist, niemand hat das Recht, sein Leben zu gestalten und eine Freiheit für sich in Anspruch zu nehmen, mit der andere konkret gefährdet. Aber ich denke nicht, dass man das von Berlin aus für das ganze Land regeln kann. Das sind lokale Probleme. Also in einem, es können Konflikte derart auftreten, dass Personen, die in Alters- und Pflegeheimen leben, unbedingt ihre Verwandten sehen möchten und andere Angst haben, dass sie gefährdet werden, wenn jetzt Außenstehende in das Pflegeheim reinkommen. So, und dann müsste wer da die Leitung solcher Heime, Kommunalpolitik auf der Ebene gefordert, dass man konkret Lösungen sucht, wie sich alle anderen sicher fühlen können und die Personen, die es wünschen, da ist ja auch nur noch sehr begrenzte Lebenszeit, ihre Angehörigen weitersehen. Aber das kann man nicht per Verordnung von zentralstaatlich regeln. Das müsste vor Ort geschehen und da ist natürlich dann also die jeweilige kommunale Politik, die Pflegeheime, die Angehörigen. Also im Normalfall würde ich denken, wie man das ja früher in Deutschland nicht vor 30 Jahren auch macht, dann beruft man einen runden Tisch ein, nicht? Und da sitzen dann Vertreter der verschiedenen Gruppen und die überlegen auf der lokalen Ebene, was die besten Lösungen sind. Und dann kann man auch je nach Situation, also wenn jetzt hängt ja auch vom Gesundheits- oder Krankheitszustand der betroffenen Personen ab, also wenn da besonders gefährdete Personen sind, muss man natürlich viel mehr tun, die zu schützen, als wenn es weniger gefährdete Personen sind, etc. Also Tübingen hat ja auch so Sachen umgesetzt, dass Senioren, die nicht in Pflegeheimen wohnen, die können dann mit Taxi, werden sie gefahren, damit sie sich nicht öffentlichen Verkehrsmitteln aussetzen müssen. Man kann so ganz einfache Dinge machen, dass man sagt, vormittags zwischen 9 und 11, also wenn der Berufsverkehr vorbei ist, dann reserviert man die Läden, die Geschäfte dafür, dass eher ältere Personen, die gefährdet sind, einkaufen gehen können, damit die sich nicht dem Rummel aussetzen müssen und die ganzen anderen da sind, etc. Also ich würde jetzt, aber da bin ich nicht der Experte zu, aber meine Intuition wäre jetzt erstmal, also das ist nichts, was man von oben per Verordnung regeln kann, sondern wiederum, wir dürfen ja alle auch wählen, nicht? Also wir sind, in der Hinsicht sind wir mündige Bürger. Also wenn sich jetzt jemand, also wie das offenbar in den 50er Jahren in katholischen Gegenden zum Teil noch der Fall war, nicht, dann gehen die Leute sonntags in die Kirche und dann sagt der Priester ihnen und danach geht ihr ins Wahllokal und ihr wählt die Schwarzen, nicht? Und das, also so geht es ja nicht. Das kann niemand vorschreiben. Also da können wir ja auch selbst abwägen. Genauso müsste man doch hier auch darauf vertrauen, dass die betroffenen Menschen selbst abwägen können und niemand, also bis auf ganz wenige Verbrecher oder Egoisten oder sowas, schadet ja absichtlich jemand anders. Jeder passt doch, wenn er weiß, jemand anders ist gefährdet oder fühlt sich unwohl, sein Verhalten an. Also wir sind ja nicht darauf aus, anderen zu schaden. Also da muss doch auch eine gewisse Vertrauensbasis da sein, dass sich Dinge regeln lassen, ohne dass jemand per Verordnung oder mit Polizeigewalt von oben da eingreift. Dadurch macht man es ja nur noch schlimmer. Schauen Sie in die USA rüber, da ist das Maskentragen zum Politikum geworden. Also ob jemand eine Maske trägt oder nicht, daran sieht man fast schon, welche Partei der wählt. Und das ist ja nun vollkommen absurd, aber das kommt offenbar, wenn sich dann Opposition gegen staatlichen Zwang erhebt und das zu völlig sinnlosen, also medizinisch sinnlosen Handlungen dann führen kann. Und das kann man doch am besten lösen, indem man dort schaut, also insoweit natürlich, man kann nie alles lösen und es gibt immer unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Bedürfnisse, die alle ihre Berechtigung haben. Also ich sage jetzt nicht, dass man da eine ideale Lösung hat, aber also die besten Ergebnisse erzielt man doch meistens, wenn man konkret schaut, wo ein Problem ist, die Betroffenen zusammenbringt und gegebenenfalls, das kennen Sie, nicht einen Coach oder einen Psychologen oder jemanden, also einen Mediator hinzuzieht, der weiß, wie man damit umgehen kann und eine Lösung auch vermitteln kann. Und das ist ja dann auch viel leichter einzusehen, als wenn das von oben per Verordnung kommt, wie man das machen kann. Man kann auch Schulen natürlich, also Kinder, die sich unwohl fühlen, Lehrer, die sich unwohl fühlen in der Situation, wieso kann man nicht Klassen bilden, und wo man sagt, also die, die jetzt Homeschooling brauchen, wo es Gründe dafür gibt und die Lehrer, die nicht kommen können, das erfordert ein bisschen Organisation, aber ich meine, das lässt sich ja planen, die werden jetzt gebündelt, sodass die Homeschooling bekommen und die anderen in die Schule gehen können. Das ist auch wieder eine je lokale Sache, also wenn es da Proteste gibt. Wir wissen auch, wenn wir hier die Universität und die Klassen wieder öffnen, es wird Studierende geben, die aus irgendwelchen Gründen sich entweder unwohl fühlen, wirklich medizinische Probleme haben. Ja, das ist doch selbstverständlich, da sage ich auch, wenn ich das weiß, in einer Lehrveranstaltung, die ich gebe, sind Personen, für die das schwierig ist, dann schaue ich, okay, können wir eine Kamera in den Hörsaal einbauen, dass wir das aufzeichnen? Kann ich alles Material, was ich habe, im Internet zur Verfügung stellen? Also ich von mir aus sage doch dann nicht, nee, dafür werde ich doch nicht extra bezahlt und ich mache wie immer weiter. Dann sage ich doch natürlich, ich versuche mich jetzt so anzupassen, dass ich eine Lösung finde, die der Situation gerecht wird. Und natürlich bin ich auch bereit, mehr Engagement dafür zu machen, dass ich dann Unterrichtsmaterial nochmal extra so zur Verfügung stelle, dass auch Personen, die jetzt nicht in den Hörsaal kommen, den folgen können. Es ist selbstverständlich. Also da brauche ich auch nicht eine Verordnung von oben. Und ich denke, dass also soweit die Haltung, dass man sagt, also hört zu, Leute, ihr seid mündige Bürger, ihr geht wählen, das können wir einfach von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern erwarten, dass sie sich so verhalten. Und das werden sie auch in den allermeisten Fällen tun. Beziehungsweise natürlich, wenn man sieht, dass es wirklich irgendwo nicht funktioniert, ja gut, dann kann ja immer noch die Polizei kommen und die Staatsgewalt. Mhm. Aber es ist gerade umgekehrt, nicht, dass man jetzt voraussetzt, das sind wie mechanische Systeme, die müssen wir jetzt lenken, die können das nicht alleine. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen lange geredet da.
Ne, ist alles gut. Ich höre da so den Appell raus an die Menschlichkeit, wieder zur Menschlichkeit und zur Vernunft zurückzufinden. Der Herr Hüther hat es so schön ausgedrückt, ja, wieder zur Liebe, liebevoll mit sich selbst umzugehen, liebevoll auch mit seinen Mitmenschen und damit wieder ja, Raum zu geben, auch für Kommunikation, für Diskurs, für Austausch, nicht nur mit Menschen, deren Ansicht man jetzt mag, die einem gefällt, die man hören will, sondern auch genau mit den anderen Positionen, um wieder ja, eine Meinungsvielfalt zu erreichen und damit wieder viele Perspektiven zu bekommen und ein realistisches Bild zu bekommen.
Ja, das ist ganz wichtig, weil jetzt droht ja immer mehr die Spaltung der Gesellschaft. Nicht? Sie erleben das ja bis hin zu Diskussionen unter Nachbarn. Nicht? Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Ja, man muss ja trotzdem untereinander zusammenleben. Und das kann ja nicht sein, dass man sich währenddessen gehen Freundschaften kaputt und das fehlt nicht viel, dass sich die Leute anfangen, gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Also wenn irgendjemand also rausgeht, spazieren geht oder mit dem Rodelschlitten rausgeht, dann jemand anders kommt und dagegen protestiert und es fast zu einer Prügelei kommt. So kann es ja nicht gehen. Wir müssen mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Lebensentwürfen untereinander leben und damit vernünftig umgehen können. Und das kann nicht sein, dass eine Gruppe dann jetzt sagt, also so ist richtig und die andere Gruppe dann überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Und das ist ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und einen Modus vivendi zu finden. Man wird nie mit allen einverstanden sein, aber man muss einfach respektieren, dass das Personen sind, die auch ihre berechtigten Interessen haben. Und im Normalfall findet man eine Zusammenlebensform.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückschaut in der Historie, fallen Ihnen da Beispiele ein, wo wir Ähnliches erlebt haben, wo Menschen, die ja eine andere Perspektive eingenommen haben, verfolgt wurden für ihre Ansicht und man hinterher gemerkt hat, naja, eigentlich wäre es doch nicht schlecht gewesen, wenn wir uns mit dem mal zusammengesetzt hätten.
Naja, das hat man ja immer erlebt, dass gewisse Gruppen, also im Rassismus ist es so, dass einfach gewisse Rassen dann zu Sündenböcken gemacht werden, nicht Juden, Schwarze, wer auch immer es sei, in der Zeit der Eugenik, die liegt 100 Jahre zurück, hat man gedacht, dass also bestimmte Menschengruppen minderwertige Gene haben, die wurden ausgeschlossen, nicht im Kommunismus sind es bestimmte Klassen, die ausgeschlossen wurden, im Nationalsozialismus waren es wieder andere Klassen und das ist ja furchtbar und deshalb haben wir ja aus gutem Grund die Grundrechte und dass es einfach klar ist, dass jede Gruppe, jede Person, jede Familie, wie auch immer, ihrem Leben nachgehen kann, wie sie es wollen, solange sie nicht andere konkret bedrohen. Und in dem Moment, wo ein Konfliktfeld auftritt, also wo die wo es einen Zusammenstoß der Lebensentwürfe gibt, gibt es ja Regeln, wo man zurückstecken muss. Also ein altes Beispiel war das nicht, wo wir das ja geregelt haben, war das Rauchen. Man hat in den 70er Jahren rausgefunden, Rauchen erzeugt Krebs. Dann gibt es das Passivrauchen, das auch, das eben Lungenkrebs genauso erzeugen kann. Also muss man die Raucher schützen, also die Nichtraucher schützen. Also niemand hat das Recht, einfach so, wenn Sie jetzt alte Filme sich aus den 70er, 80er Jahren noch angucken, nicht und früher, das ist völlig selbstverständlich, da rauchen die immer alle. Das hat ja gute Gründe, aber deshalb natürlich dürfen trotzdem Personen, also wenn jemand in den Wald geht und raucht, dann darf er das, müssen wir aufpassen. Also da ist ja auch so, das hat ja jetzt keinen Sinn, dass die Nichtraucher anfangen, den Raucher die Köpfe einzuschlagen oder die Zigaretten auszustecken. Also ich weiß auch, wir haben das damals, das war so vor 15 Jahren bei uns in der Universität geregelt, in Hörsälen darf nicht geraucht werden. Gesagt, also wenn ich im Winter mich durch eine Gruppe rauchender Studierender durchkämpfen muss, um von meinem Büro in den Hörsaal zu kommen, dann krächzt sich nur noch. Also bitte richtet, ich habe ja nichts gegen die Raucher, aber die sollen bitte nicht vor der Tür, vor den Hörsälen stehen, weil das bringt nichts. Und dann richtet man eben Raucherecken ein. Das ist auch, also man respektiert, Das Rauchen ist nichts Schlimmes, dass Menschen rauchen wollen. Und man muss respektieren, dass es anderen schadet. Und dann muss man eine Lösung finden. Und man muss völlig, und es darf jetzt nicht sein, dass dann sich deshalb also irgendwie die einen also minderwertige Menschen sind gegenüber den anderen oder irgend so ein Blödsinn, sondern das ist jedem freigestellt. Und man muss da, wo es dazu führt, dass Schäden auftreten, schauen, dass diese Schäden nicht auftreten. Aber trotzdem, also dann richtet man halt Raucherecken ein oder Rauchergaststätten oder weiß ich was, wie man das löst.
Also damit auch wieder letztlich bei einer Kosten-Nutzen-Abwägung.
Ja, das natürlich auch, weil da ist es eigentlich, das ist eher eine Grundrechtsabwägung, weil niemand anderen, der Gesundheit von anderen schaden darf. Und hier ist es, dann stimmt die Parallele zu der jetzigen Situation ja nicht, weil eben nur sehr bestimmte Personengruppen gefährdet sind. Und die muss man natürlich schützen. Aber wenn sie sonst 0,05 Sterblichkeit haben, nicht, das sind jetzt immer, dafür werden die Vergleiche bringen, angegriffen. Aber es ist nicht, der Angriff ist unberechtigt. Also wenn man täglich 100 Kilometer Auto fährt oder sowas, das ist ungefähr dasselbe Risiko. Und das will ja eigentlich nur sagen, so ein Vergleich, also für alle unter 70, und da sind jetzt alle unter 70-Jährigen, auch die mit Vorerkrankungen drin, wenn man einfach die Statistiken sich ansieht, ist es kein Problem. Also da ist überhaupt kein Grund, dass sich deshalb Leute die Köpfe einschlagen. Ein Grund besteht dann, wenn also aus Fahrlässigkeit einfach Personen, für die es ein Risiko ist, deren Bedürfnisse übergangen werden. Und das sollte nicht passieren. Aber sonst ist es einfach, es ist schlimm, das ist ja auch eine schlimme Folge, die drohende gesellschaftliche Spaltung und nicht nur hierüber und dass es sofort in moralische Urteile reingeht, nicht? Also es kann ja dann auch so weit gehen, wenn jemand jetzt ein Steak isst oder so, kommt jemand anders und sagt, das schadet dem Klima oder den Tieren und so weiter. Und da gibt es natürlich sowohl beim Klima als auch bei der Tierhaltung wirkliche Probleme, aber man kann das nicht, also jetzt, man, das darf nicht dazu führen, dass dann, dass die eine Seite sagt, sie ist die moralische Seite und auf die andere Seite losgeht, sondern da muss man schauen, also wo sind die wirklichen Probleme und welche sind die Lösungsmöglichkeiten.
Herr Professor Estfeld, jetzt haben wir schon eine gute Stunde gequatscht. Ich würde sagen, wir runden das Ganze so ein bisschen ab. Ich habe gerade für mich nochmal so überlegt, was so am Schluss vielleicht stehen könnte. Was wäre denn so Ihr Wunsch an die Regierung oder diejenigen, die entscheiden, welcher Kurs gefahren wird? Und was wäre Ihr Appell an jeden einzelnen Menschen da draußen, der selbst mitentscheiden kann, um die ganze Situation ja in eine positivere Richtung zu lenken?
Naja, also wir hatten den Vergleich mit 68, mit der Hongkong-Grippe nicht, und dann war 69 und da hat Willy Brandt Wahlkampf gemacht mit mehr Demokratie wagen. Also würde ich jetzt an die Politik sagen, mehr Freiheit wagen. Nehmt die Leute wahr als freie, mündige Menschen und nicht als physikalische Systeme, die von oben in ihren Bahnen gelenkt werden müssen. Also das ist ganz klar, mehr Freiheit wagen, zurück zur offenen Gesellschaft, Schluss mit der Bevormundung und der Entmündigung der Bürger, Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten oder in dem Fall würde ich sagen, der gesellschaftlich, politisch, medial durch Experten verschuldeten Unmündigkeit. Und wenn man die Leute gehen lässt, dann werden sie schon gehen lernen, also jetzt frei mit Kant gesprochen. Und das auch für die Einzelnen zu schauen, also wo sind Probleme, bewusst zu sein, wo man die Interessen anderer Menschen verletzt, aber einen klaren Kopf zu bewahren, auf keinen Fall in Panik zu verfallen. Das ist das Schlimmste. Wenn man in Panik verfällt, schaltet man den Verstand aus und man weiß ja, das wissen Sie wieder besser als ich, richtet viel größeren Schaden ein. Also Appell an die Politik, offene Gesellschaft, Mündigkeit der Bürger, Freiheit wagen und an jeden Menschen, jeder ist frei, du bist frei, gehe vernünftig, gehe bewusst in Anbetracht auch der Interessen der anderen mit deiner Freiheit um. Und das ist die Weise dadurch, also das, wenn man die Gesellschaften historisch vergleicht, eine freie Gesellschaft ist diejenige, die auch am meisten zu sozialem Wohlstand, zur besten Gesundheit, was jemanden glücklich macht, kann man nicht allgemein sagen, aber die so an allem, was wir wissen, doch die beste Gesellschaftsform war, die wir entwickelt haben. Und das wäre schlimm, wenn die durch einfach dummes und unverantwortliches Handeln, wie wir es jetzt von Politikern, Wissenschaftlern, zum Teil auch von Medien erlebt haben, zerstört wird. Also bedenke die offene Gesellschaft und bedenke ihre Feinde. Also pass auf, das ist etwas. Oder jemand hat mir gesagt, also wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Das passt vielleicht auch auf die jetzige Situation. Also aufmerksam sein, wenn Grundrechte so einfach ausgesetzt werden können. Das ist was ganz Schlimmes, was da geschieht.
Vielleicht sollte man auch mal, das ist, was mir gerade noch eingefallen ist, mit dem Land Bhutan sprechen. Da gibt es ja das Bruttonationalglück, das dort eine sehr große Rolle spielt. Vielleicht kann man sich da noch den ein oder anderen Impuls holen, warum das da so ein wichtiger Faktor ist. Herr Professor Esfeld, ich bedanke mich für die Zeit, für die schönen Impulse und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend.
Ja, vielen Dank Ihnen und ja.